Ah, oh, Mensch, das war das Schönste. Ich komme gerade von der Con und konnte mir beim Verlag als Dankeschön erstmal gleich wieder zwei Bücher aussuchen. Das ist doch geil.
Zwei
Sam, wie lief es bei
Bücher?
dir?
Du, ich habe jetzt neulich wieder online geleitet ein paar Runden und muss jetzt mein PayPal-Konto erstmal wieder leer räumen und dann gehe ich auch einkaufen.
Auch schön. Und Michel?
Ihr werdet dafür bezahlt? Ich musste mir alles selber kaufen und muss auch immer alle Snacks mitbringen. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Per Anhalter durch die Fantastik. Hallo Matze.
Hallo Michel
Und
und
hallo.
hallo Sam.
Hallo
Grüß dich.
Matze, hallo Michel, grüß euch.
Wir haben heute einen Gast, wie ihr hören könnt. Und deswegen gibt es auch drei kleine nerdige Themen voran, bevor wir unserem Hauptthema kommen wollen, zu dem wir Sam eingeladen haben. Heute reden wir nämlich über.
Es ist LVHR,
Genau.
also Spielleiten gegen Bezahlung. Das Thema hatten wir immer schon mal ein bisschen angeschnitten, konnten aber eigentlich nie wirklich darüber reden, weil es keinen von uns so richtig betroffen hatte. Und Sam hat mal den Ansatz damit gewagt. Korrigier mich. Bis jetzt ist es noch nicht wirklich dazu gekommen.
Nein.
Aber du kannst da nachher ein paar Erfahrungen zuteilen.
Ich kann auf jeden Fall ein paar Eindrücke geben, denke ich. Ja.
Gut, genau. Und dazu dann später mehr.
Genau.
Matze, wie sieht's aus bei dir? Gibt es irgendwelche Neuigkeiten, irgendwelche Sachen, die du in letzter Zeit dir angeguckt hast, angehört hast, angesehen hast?
Du, ganz ehrlich, ich war fast den ganzen November krank. Ich war seit Weihnachten auch noch krank. Und ich habe viel,
Viel
viel
Netflix, ne?
geguckt. Ich habe ja auch geprimed und habe sogar noch DVDs gekauft und geguckt. Wir gucken gerade zu Hause True Blood. Ich weiß nicht, ob ihr das
Oh,
kennt.
ja, das kenne ich, das ist sehr
Ja.
geil. Da hat mich meine Frau mal dazu genötigt.
Habe ich mich noch nicht dran gewagt.
Du, ich kann sie dir dann gerne mal ausleihen. Das ist ja der Vorteil
Ja.
bei DVDs. Die kannst du dann einfach mal weiterschieben.
Gerne, dann bräuchte ich noch einen DVD-Player
Du hast
oder
ein
sowas.
DVD-Laufwerk, oder nicht?
Nein, mein Computer hat weder ein DVD-Laufwerk noch irgendwas anderes.
Das ist total crazy. Wir hatten neulich auch eine CD bekommen für meine Tochter zu Weihnachten. Wir haben keinen CD-Player mehr.
Ja.
Oh.
Nicht mal mehr im Auto. Voll krass.
Ja, im Auto habe ich leider auch keinen. Das
Da
ist
habe ich einen. Genau.
neue Autos nur noch mit Aufpreis.
Ja.
Ist surreal.
War sehr
Witzig,
witzig,
ne?
weil mir auch gar nicht klar war. Ich hatte hier das Uhrwerk Crowdfunding für diese Kampagne gebackt, für Splittermond, und da ist auch eine CD dabei. Ja.
Die Schicksalsklänge.
Ja, die Schicksalsklänge, genau. Von Erdenstern, von
Ja,
unseren lieben
ja.
Freunden, die auch unser Intro gesponsert haben. Oh,
Genau.
sehr
Ja.
schön. Genau. Ja,
Genau.
aber
Was
ne,
gibt
so
es bei
viel ist das.
euch sonst Neues?
Ich war auch ein bisschen krank. So ein bisschen über die Tage. Man hört es vielleicht auch noch an der Stimme. Es ist auch noch nicht alles wieder ganz hundertprozentig da, aber ja, so ist das halt. Auch viele, viele Möglichkeiten gehabt, Dinge zu konsumieren.
Ich habe die Weihnachtsfeiertage bei der Schwiegerfamilie im Norden verbracht und da waren alle krank. Im Moment geht's rum. Aber wir sind jetzt hier bei uns noch ziemlich stabil. Also ich näsel ein bisschen, aber das war's.
Hast du Glück gehabt?
Ja, bis
Toll.
jetzt.
Toi, 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 Daumen sind gedrückt, dass das auch so bleibt. Momentan sind viele Leute irgendwie krank. Wenn man so online schaut, dann sieht man das. Millionen von kranken Menschen. Ja, mal schauen, wo das so hinführt. Genau. Ich hoffe, wir können mit unserem Eskapismus-Hobby ein bisschen dieser Welt entkommen. Und ich glaube, du hast auch was Neues, Sam, ne?
Was Neues?
Ja.
Ja, tatsächlich, es war ja Weihnachten und ich bin reich beschenkt worden.
Kaching.
Und ja, ich stecke eh seit einer Weile ziemlich tief in Vasen drin. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, ich glaube schon.
Ja, das ist
Ja,
genau.
und hab jetzt hier bei mir selber das deutsche Regelwerk gehabt und war schon sehr angetan. Und habe jetzt aber zu Weihnachten eben die Mythic Britain and Ireland Erweiterung bekommen im englischen Druck, also Original von Free League.
Ja, ein wunderschönes Exemplar.
Tatsächlich wurde ich vorher schon drauf angesprochen und sehe es jetzt selber, die Qualität des Drucks, also das Papier und der Einband und so, sind halt nochmal so eine Schippe geiler. Es ist einfach wunderschön anzufassen. Auch ich hab das Add-on mit den Handouts und dieser auf alt getrimmten Karte und so. Es ist wunderschön. Also ich muss aber sagen, die Wesen-Sachen machen mir generell auch sehr viel Freude beim Ansehen.
Einfach absolut.
Die Illustrationen sind der Wahnsinn und die Stimmung, die das ganze Setting vermittelt, geht mir unter die Haut.
Ja, die Egerkranzbinder sind richtig klasse. Also ich habe ja auch den Artband, also den Kunstband hier.
Ja, seit du ihn erwähnt hast, war ich neidisch und ich habe ihn nicht mehr als Bundle bekommen. Ich musste ihn in Einzelbänden kaufen.
Oh, das ist natürlich nachteilig.
Aber also jetzt sind sie auch da.
Gut, sehr schön. Viele Inspirationen drin.
Ja, mannigfaltig, wirklich.
Was würdest du denn sagen, ist so der Unterschied zwischen dem Setting Mythic Britain, hast du da schon mal so reingeguckt, und dem Standard-Setting?
Ich habe gerade so ein, also ich habe ein bisschen überflogen, was natürlich als erstes, also was mir als erstes aufgefallen ist, es gibt zwei neue Archetypen. Mhm. Da fällt mir spontan aber nur der Athlet ein.
Ja.
Der als Erweiterung da ist. Es gibt, glaube ich, noch einen zweiten. Mhm. Und es gibt natürlich eine ganze Reihe neuer Wesen, die Großbritannien-spezifisch sind, die sich vom Überfliegen auch sehr schön gelesen haben. Ich will jetzt auch gar nicht spoilen. Die aber viel Parallelen zu Sachen haben, die ich aus dem Monster-Manual von D&D kenne. Zum Beispiel der Red Cap.
Ja, der ist wirklich schön. Also ich habe das Buch auch hier. Ich habe es auch gebackt bei Kickstarter. Und muss sagen, es ist wunderschön. Ich habe auch tatsächlich die Runde, die ich mit Matzes Frau spiele. Oh, schön. Da muss er lachen. Genau, da spielen wir auch in Großbritannien tatsächlich.
Ich habe tatsächlich auch drüber nachgedacht. Es sind nämlich auch drei Szenarien hinten drin, glaube ich, oder vier.
Ja.
Und ich finde London einfach auch unheimlich sympathisch. Mhm. Und was ich jetzt so überflogen habe, ist es halt ähnlich liebevoll ausgearbeitet wie Uppsala im Grundregelwerk. Ich habe einfach unheimlich Lust. Ich habe nur nicht so viel Zeit, alles zu spielen, auf das ich unheimlich Lust habe.
Das ist immer das Problem. So viel zu spielen und so wenig Zeit, ne?
Mhm.
Genau. Ja, ich habe mit dem Wales-Abenteuer angefangen tatsächlich.
Okay, schön.
Ja, und dann haben wir das zweite Abenteuer gespielt, das im Südwesten spielt. Das mit dem Stein. Das
du
auch schon reingeguckt hast. Das haben wir auch schon gespielt.
Ich habe tatsächlich von den Abenteuern erstmal noch gar nicht quer gelesen.
Ja.
Wie gesagt, es ist halt auch so viel Feiertage und so wenig Zeit zum Schmökern.
Das stimmt.
Aber es liegt auf meinem Nachttisch. Das ist immer vielversprechend.
Ja.
Ja.
Sehr schön. Ja, man hat ja auch, wenn man wirklich Feiertage hat und frei hat, dann kann man lesen, aber man kann ja auch andere Dinge tun.
Ja, man hat ja auch Familie.
Ja.
Und ich habe zum Beispiel heute den Vormittag genutzt, um meiner Tochter beim Tablet-Zocken zuzuschauen, was sie sehr glücklich gemacht hat. Ich durfte nicht weg, ich musste alles mit angucken.
Sehr schön. Okay. Ja, so muss das sein, ne? Genau. Ja. Ich durfte heute auch schon ein bisschen mit Paw Patrol-Figuren spielen.
Auch schön.
Ja.
Ich habe Red Dead Redemption 2 gespielt. War auch sehr schön.
Ja, auch schön.
Ja,
das, und hier so jahreszeitenmäßig gar nicht so weit weg, ne?
Ja, stimmt. Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, quasi Ambiente spielen.
Mhm. Ja, sehr schön.
Absolut. Ja.
Genau.
Also zu Wesen würdest du eine Kaufempfehlung geben?
Absolut. Also wenn man sich mit dem Stil von Egerkranz ein bisschen anfreunden kann und wenn das deinen Geist befruchtet, auf jeden Fall. Ansonsten ist es einfach mal ein frisches Setting, einfach ein bisschen was anderes, was ich im Moment auch schön finde. Und wenn man die Mutant Year Zero Engine mag, dann fühlt man sich quasi, als würde man einen alten Schuh anziehen und sich der eingelaufen ist.
Ja, das kann ich verstehen, geht mir ähnlich. Ich habe jetzt zu Weihnachten auch ein schönes Paket bekommen. Blade Runner ist endlich da.
Yeah!
Ja.
Ich kann mir das so gar nicht vorstellen.
Ich musste auch schon nachfragen bei dir, Michel, weil ich eben auch nur diese Polizeitrope vor mir hatte.
Genau. Das ist das. Du spielst tatsächlich diese Polizisten. Ich habe noch nicht so richtig viel reingucken können. Daher wird das zu einem anderen Zeitpunkt dann hier nochmal sicherlich irgendwann auf den Tisch kommen.
Ja, ich ist es nicht so, als ob ich nicht interessiert wäre oder neugierig wäre. Aber für jemanden, der die Filme nicht so aushält.
Da bin ich bei dir, Matze.
Ich hab den zweiten Teil habe ich irgendwann auf dem Streaming angefangen und habe den irgendwann einfach mal ausgemacht und habe mir gedacht, nee, jetzt gucke ich mal was Interessantes.
Ich bin von Banausen umgeben.
Ja, es ist leider so. Ich würde es gerne mögen, aber...
Aber das ist wirklich die Formulierung, die mir so auch im Kopf rumschwebt. Ich würde es wirklich gerne mögen. Ich habe Blade Runner 1 auch gesehen, aber noch nie von vorne bis hinten am Stück. Also damit will ich sagen, ich bin noch nie nicht eingeschlafen dabei.
Ja, das ist interessant. Also, ich habe den schon echt oft gesehen. Also es ist wirklich auch einer der Filme, die ich am meisten mag und bei denen ich auch immer noch neue Sachen entdecke.
Also ich mag das Ambiente unheimlich gerne.
Ja. Da bin ich bei dir.
Aber es ist einer von den Filmen, die einfach noch eine ganz andere Erzählkultur haben. So Beispiel auch 2001 oder so. Die haben einfach unendlich, die haben so viel Zeit.
Ja, das mag ich.
Ja,
das Problem ist, bei so viel Zeit, wenn zu wenig Content geliefert wird, dann verliert man. Also das Verhältnis von Zeit und Content passt für mich überhaupt nicht. Also zumal das Thema für mich auch nicht so interessant ist. Also diese ich sag mal, kryptische Diskussion um wann ist ein Lebewesen? Also, ja.
Genau, das ist so diese Definition von Leben, die da so hintersteht. Ne? Das ist eine philosophische Frage.
Genau, Philosophie ist in vielerlei Hinsicht eine Endlosdiskussion. Ne? Henne, Ei und so weiter.
Ja. Basiert ja
das,
auf...
Das turnt mich so ein bisschen ab. Wenn ich vorher schon eigentlich weiß, dass es keine Entscheidung geben wird, weiß ich nicht. Dann kann ich auch ausmachen, bin ich genauso schlau wie vorher.
Ja, die klassische Frage, do Androids dream of electric sheep? Ja, naja, aber ne, genau, Wesen, das ist das, wo wir uns einig sind, das mögen wir, glaube ich, alle drei ganz gerne. Das ist auch gut so, denn das kann man nur empfehlen, da hat der Sam absolut recht.
Ja, also genau. Leute, spielt es.
Kommt im Übrigen auch beim Uhrwerk Verlag dann auf Deutsch raus.
Ja, ich konnte nur nicht so lange warten.
Ja, ja.
Das ist richtig und genau. Und wie du schon gesagt hast, ich mag tatsächlich Uhrwerk in allen Ehren, aber ich mag die Qualität der Free League Bücher sehr, sehr gerne. Ich finde das toll.
Geht mir leider auch, also wir kennen uns ja, darf ich spoilern, vom Alien-Spielen.
Genau.
Und ich bin
wir haben das ja mehrfach erwähnt.
Mhm. Ach, ja, denn man taucht.
Wir haben dich ja auch mehrfach gegrüßt.
Ja. Jawohl. alle Shoutouts. Geht mir leider mit dem Alien-Regelwerk noch viel mehr so. Mhm. Ich habe mein deutsches Grundregelwerk, das ich jetzt, also ich habe es gelesen, ja, aber ich habe es jetzt nicht zerblättert wie andere Regelwerke, die ich früher besaß. Mhm. Und die Bindung ist nicht gut.
Ja.
Und ja, ich habe das englische Colonial Marines Readout. Das ist einfach eine ganz andere Hausnummer.
Free League setzt halt auch echt viel Wert auf Qualität, ne?
Ist ja
so. Das ist einfach so.
Merkt man, finde ich, auch einfach bei der Recherche und bei der Ausgestaltung und auch bei den Autoren. Also ich bin mit den Produkten, die ich von ihnen besitze, sehr zufrieden.
Die sind auch tatsächlich, die Autoren sind auch sehr nahbar, habe ich so das Gefühl. Also ich bin ja auch auf Facebook in der einen oder anderen Gruppe, auch bei den Verbotenen Landen. Und dann ist da tatsächlich so dieser Prozess, dass dann irgendwie einer der Autoren was reinpostet in diese Gruppe. So, hey Leute, guck mal hier das hier. Wie findet ihr das? Und dann sagen Leute, ja, ist ganz geil, aber das wäre noch so und so geiler. Und dann siehst du später im fertigen Produkt so diese Ausarbeitung, ne, die da quasi aus der Facebook-Gruppe nochmal geändert wurden. Also
ja, ich glaube halt, Free League hat wahnsinnig viel, also die haben im Moment sehr viel Erfolg mit ihren Produkten und wissen das, glaube ich, auch, dass ihre Sachen gut sind. Aber sie sind halt auch einfach gut.
Ja, das stimmt.
Ja, ich bin übrigens nicht Free League finanziert.
Ich nur zum Teil. Was? Nein, also ich bin Free Agent, aber das ist ja was anderes. Ja,
das sind wir beide.
Ja, das stimmt. Genau. Mal weg von den Wesen. Lieber Matze, hast du ja auch gesagt, du hast ganz viel Zeit zum Gucken gehabt, ne?
Genau. Es war tatsächlich schwierig, dann auch irgendwas daraus zu ziehen. Und ich habe mich jetzt aber für The Witcher Blood Origin entschieden. Und zwar aus einem Grund, weil ich so viel gelesen habe und gehört habe, dass die Serie als so unheimlich schlecht tituliert wird. Und eigentlich. Es gab
viele Verletzte, ja.
Also überwiegend wurde die komplett zerrissen.
Okay.
Und ich kann es überhaupt nicht. Ich kann es überhaupt nicht verstehen. Also das, ich sag's gleich von vornherein, ich fand sie echt grandios und hätte davon echt gerne viel, viel mehr.
Ja.
Kurz so ein bisschen der Hintergrund. Serie ist jetzt frisch auf Netflix rausgekommen, sind 4 Teile, sind zwischen 43 und 64 Minuten die Folgen lang.
Ja. Ja.
Also quasi ein großer, langer Film, wenn man so möchte. So ist er auch angelegt.
Ja.
Die Charaktere, die da drin spielen, sowohl wie die Schauspieler, kennt man im Grunde genommen nicht wirklich. Die Schauspieler haben in vielen Serien irgendwie mal gespielt. Also zum Beispiel der Lawrence O'Farrain, der spielt den Fjall. Fjall ist quasi einer der Hauptcharaktere. Der hat zum Beispiel mitgespielt bei Into the Badlands oder bei Game of Thrones oder
kenne ich den.
Bei Vikings. Ah. Aber auch immer nur so ein oder zwei, drei Folgen. Also bei Game of Thrones waren es, glaube ich, 5 Folgen oder sowas.
Ja.
Nagelt mich nicht drauf fest. Und die anderen kenne ich nicht. Also es reicht bei denen, dass sie einen Wikipedia-Eintrag auf der englischen Wikipedia haben. Es muss aber noch nichts heißen.
Aber Michelle Cho? Aber Dylan Moran kenne ich, den als Comedian, aber.
Ja, okay. So, lange Rede, kurzer Sinn. Schauspielerisch, ich fand's solide. Also ich war jetzt keine Hollywood-Glanzleistung oder sowas, aber ich habe das, was sie dargestellt haben, habe ich ihnen abgenommen, um es mal kurz zu sagen. Ja. Von der Story, es spielt im Witcher-Universe. Allerdings ist es quasi die Entstehungsgeschichte des ersten Witchers. Ja.
Ah, ja.
Es ist also völlig losgelöst von Geralt und allem, was quasi dazugehört. Ja. Es erzählt wirklich nur die Geschichte, wie sie nachher im Witcher-Universe weitergetragen wird. Es sind im Grunde genommen 7 Geächtete, die sich zusammentun, um Gerechtigkeit zu üben. Ich halte es absichtlich vage, weil das eine Rätsel zu machen, ohne zu spoilern, ist halt immer sehr schwierig. Deshalb will ich immer auf die Gesamtqualität hinweisen. Ist eine solide Geschichte. Es sind ein paar nette Twists dabei. Auch die eine oder andere kleine Überraschung. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil die meisten in der Rezi immer erwähnt haben, die Elfen sind scheiße, unglaubwürdig und so weiter und so fort.
Ich würde sagen einfach, die sind anders.
Genau das ist der Punkt. Und ich könnte jetzt sogar sagen, dass das so eine Art Hobby-Rassismus ist, weil da werden Elfen genannt und viele gehen dann davon aus, Elfen, naja klar, Elfen, spitze Ohren, schöne Klamotte.
Man denkt immer sofort an Tolkien-Elfen. Ne?
Ja. Richtig, ganz genau.
Und ich finde auch, das Bild, das generell im Witcher-Universe von den Elfen ist, ist einfach ein, in Anführungszeichen, dreckigeres. Die sind nicht alle schlank, die sind auch stämmig oder muskulös oder haben fett. Bart oder haben einfach kein Rapier, sondern eine Axt.
Richtig.
Ne?
Ja. Finde ich also erfrischend. Fjall, der Hauptcharakter, der kämpft primär mit einer Doppelaxt. Ja, und er ist auch eher ein bäriger Typ. Das ist halt eben kein Tolkien-Elf.
Sind halt eher Menschen mit spitzen Ohren und so ein bisschen. Ich glaube, die haben halt einfach mehr Varianz. Ja. Genau.
Ja, also,
sind halt nicht so die celestischen Wesen, wie das bei Tolkien der
Fall ist. Naja, also ich sagen wir mal so: bei Tolkien ist halt an den Völkern, also Elfen, Zwergen und so weiter, ne? Ist bei mir immer schon so ein bisschen die Kritik gewesen, dass sie irgendwie alle zugleich sind. Die Zwerge sind alle irgendwie eher mürrisch, eigenbrötlerisch und so weiter. die Elfen sind immer so hochgehoben und so weiter. Mhm. Ja. Und beim Witcher finde ich das alles ein bisschen differenzierter. Und man darf auch nicht vergessen, die Bücher kommen ja auch ursprünglich irgendwie aus Ende der 90er. Ich müsste jetzt nachlesen, aber die sind ja auch gar nicht so super jung. Natürlich im Gegensatz zu Herr der Ringe natürlich schon. Ja. Mhm.
Klar,
das, in dem Vergleich. Das ist eine andere Nummer. Ja. Aber man merkt halt eben die osteuropäischen Wurzeln, ne, wo eh schon, also die osteuropäischen Märchen sind ja auch eh schon immer so ein bisschen düsterer. Ne? Also ein Happy End ist da ja meistens, wenn nicht alle tot sind.
Ja, genau. Wenn die Hexe auch stirbt.
Ja, genau. Genau.
Ne? Also sagen nicht nur, nicht nur die Kinder, sondern auch die Hexe.
Ja. Also, um es kurz zu machen, jeder, der irgendwie auf das Witcher Universe auf dunkle Märchen steht und sich loslösen kann von diesen Tolkien-Elfen und so ein bisschen offener hingeht und einfach Bock auf eine geile Geschichte hat, der möge sich das angucken. Also lasst euch nicht abhalten, nur weil irgendwelche Menschen sagen, ist scheiße. Guckt's euch an. Also die erste Folge fand ich so ein bisschen so, muss ich mich ein bisschen eingerufen, aber danach lief das von alleine.
Also ich habe die ersten zwei bis jetzt geguckt und die erste hatte mich total abgeholt. Ich musste direkt die zweite anschmeißen. Also
ich habe es noch gar nicht geguckt, deswegen werde ich das jetzt tun. Das ist nämlich voll an mir vorbeigelaufen.
Du halt. Ah, okay. Also die Erscheinung ist auch an mir. Ich dachte, also es stand irgendwann einfach in Netflix.
Ja, okay, mir ist es vom Algorithmus noch nicht vorgeschlagen worden. Da muss ich wohl noch mal mit Netflix reden. Was?
Darfst du nicht mehr so viele Romcoms gucken?
Darf ich nicht mehr so viele Romcoms gucken? Ja, das ist wohl richtig, genau. Ja, ich meine, dafür ist mir von Netflix aber was anderes vorgeschlagen worden. Immerhin. Dragon Age Absolution.
Ja, habe ich gesehen.
Hast du auch gesehen?
Was ist das?
Dragon Age kennst du vielleicht, das von der Spielereihe.
Also der Name sagt mir was, aber der Rest liegt völlig im Nebel.
Also ich kenne es vor allem von dem Rollenspiel, also von dem Pen-and-Paper-Rollenspiel und von den,
von den Computerspielen. Von den Computerspielen und von dem Pen-and-Paper-Rollenspiel Dragon Age, das dann ja auch mit dem Fantasy-Age-System funktioniert. Und dazu gibt es jetzt eine Comic-Serie, und zwar ebenfalls auf Netflix. Dragon Age Absolution, also man kennt sowas wie Inquisition oder sowas. Und in Absolution geht's tatsächlich, es ist quasi eine Heist-Serie, wenn man das so möchte.
Ja.
Ja, es ist eine Truppe von Söldnern, man könnte auch sagen, eine klassische Abenteurergruppe, fast schon.
Ja.
Die ein mächtiges Artefakt klauen wollen, aus unterschiedlichen Gründen. Und für alle Critical Role-Fans da draußen sollte man wissen, dass eine der Hauptfiguren von Matt Mercer gesprochen wird.
Ach ja.
Unter anderem, genau. Das ist tatsächlich so. Es ist eine relativ kurze Serie, die auch abgeschlossen ist. Es ist eine Staffel, 6 Folgen. Man kann das also auch relativ gut durchgucken.
Wie lange sind denn die Folgen?
25
Minuten. Ja, 20, genau. Das ist auch so ein Film eigentlich eher aufgeteilt in mehrere Folgen, episodenartig erzählt. Total spannend. Eine Gruppe aus verschiedenen Charakteren, unter anderem eine entkommene Elfensklavin aus Teewinter, die eine wichtige Rolle spielt, weil sie nämlich genau dahin wollen und den Magiern in Teewinter was klauen wollen. Und und dann auch da auf einige Verknüpfungen treffen und es geht nicht alles so ganz so gut, wie es das sollte. Eine der anderen Sprecherinnen ist die Ashley Birch, die unter anderem auch in der zweiten Staffel von Critical Role Keck, den Zwergen, gespielt hat.
Ah. Ja.
Ne? Also für Leute, die das kennen, ist das relativ witzig. Ansonsten sind es halt relativ mittelbekannte Voice Actors, die vor allen Dingen Computerspiele machen und selbstverständlich auch in den Dragon Age Computerspielen teilweise vorkamen schon.
Ja.
Ne, das sind wohl auch einige der Figuren kommen wohl auch schon tatsächlich in den Computerspielen vor. Also zum Beispiel Cassandra Pendergast, die auch in Dragon Age 2 und Dragon Age Inquisition vorkam.
Also dieses Dragon Age, da bin ich jetzt, muss ich jetzt gerade mal nebenbei.
Kennst du die Spiele gar nicht?
Echt nicht? Na, also mir sagt echt nur der Name was.
Also du kennst Mass Effect?
Mass Effect kenne ich, ja.
Mhm. Okay, Mass Effect und Fantasy.
Punkt. Genau. Du hast halt, es ist ein Rollenspiel mit unglaublich vielen Entscheidungsmöglichkeiten. Eine der Grundentscheidungen ist auch immer, wen du in deine Party aufnimmst und wen nicht, weil nämlich nicht alle miteinander klarkommen. Also das, was Baldur's Gate macht, macht Dragon Age nochmal eine Nummer extremer.
Das kenne ich auch aus dem Mass Effect. Da habe ich die Reihe durchgespielt und habe sie sehr verehrt.
Ja. Dann wird dir potenziell auch
Dragon Age gefallen.
Dragon Age gefallen, definitiv. Ja. Also ich habe auch alle Teile gespielt.
Ja. Auch die Serie kann ich sehr empfehlen. Also tatsächlich einige der Figuren sind, also für jeden, der D&D mag, ist das auch einfach wie so ein klassisches D&D-Abenteuer.
Oh, und die, also ich habe jetzt hier gerade so ein paar Screenshots offen, das schaut ja schon optisch sehr aus wie Vox Machina.
Ja. Ja, das ist
zeichnerisch.
Ja. Genau. Ne, also tatsächlich auch richtig, richtig cool. Also ich finde sogar, dass die Figur, die von Matt Mercer gesprochen wird, also Fairbanks, eine gewisse Ähnlichkeit mit Matt Mercer hat. Also
du kannst auch heute tatsächlich noch mit dem ersten Teil anfangen. Also der ist von der Grafik her ist er immer noch gut. Also klar, er hat die Jahre hinter sich, aber da geht es halt wirklich darum, dass du über die Kommunikation untereinander, über das Abenteuer und ist halt auch so viel unheimlich viel versteckte oder auch teilweise nicht versteckte, sehr offene Gesellschaftskritik da drin.
Absolut.
Verschiedene Charaktere, super. Also ich weiß, ich meine, es wäre der zweite, ich bin mir nicht mehr sicher, es ist schon lange her, der zweite Teil fängt zum Beispiel auch unterschiedlich an, je nachdem, was für eine Klasse, Rasse-Kombo du hast. Also ich habe zum Beispiel einen Zwerg-Unterschicht-Dieb gewählt, das weiß ich noch, das ist Jahre her. Mhm. Und ich habe quasi in den Slums in der Arena angefangen, weil ich ums Überleben kämpfen musste. Das war ein super Einstieg. Ja, hätte ich einen Adligen gewählt, hätte ich irgendwo im Thronsaal angefangen oder sowas. Ne? Und wenn du irgendwie einen Magier spielst, dann bist du in irgendwie so einer Art Magierturm, wo du von Klerikern bewacht wird, weil die stehen nämlich unter Beobachtung.
Ja, abgefahren. Also das kommt auf jeden Fall auf meine gedankliche Liste.
Also generell kann man Dragon Age als eher grimdark bezeichnen. Es ist nicht ganz so krass wie Verbotene Lande, was das angeht. Mhm. Aber es ist schon eher dreckige Fantasy. Also die Elfen sind zum Beispiel in Tevinter sind die versklavt. Ne, das ist dann so schon auch so, was du gesagt hast, Matze, mit der Gesellschaftskritik ist da schon ganz schön viel drin. Also es ist halt nicht, genau wie auch beim Witcher sind die Elfen da ja auch nicht unbedingt nur die Lichtgestalten.
Genau. Das personifizierte Gute.
Ja, genau. Ja. Auch die Figuren in der Serie sind jetzt auch nicht unbedingt gut. Also da gibt's auch viel Streit untereinander und. Also das ist auch da geht auch nicht alles gut.
Bei manchen ist es doch eher ein Vorgeplänkel.
Ja, ich will nicht spoilern. Deswegen guckt es euch wirklich an. Es ist wirklich eine klasse Serie. Auch
ist total kurzweilig.
Genau, auch für Leute, die jetzt mit Dragon Age noch nicht so viel Berührung hatten, ist es eine sehr spannende Serie, die vielleicht auch einen guten Einstieg in Dragon Age bieten kann, weil man einfach mal sieht, wie die Welt so aussieht.
Wobei ich sagen muss, also ich habe ja nun die Sachen gespielt, also sowohl das Pen Paper Rollenspiel als auch die Spiele dazu. Und ich glaube, du profitierst davon, wenn du quasi so ein bisschen Hintergrundwissen hast, weil du mit dann Sicherheit manche Sachen eher verstehst.
Das
also es wird ja oft gesagt, ich komme aus der und der Region, wo du als der es gespielt hast, sofort wusste, okay, alles klar. Ne?
Ja.
Aber vielleicht ist das auch nicht so wichtig. Also vielleicht.
Ja, aber also für mich jetzt als absolut angeköderten Zuhörer muss ich sagen, stellt sich mir die Frage mit, was steige ich da am besten ein?
Eins.
Also ich nehme Band 1 oder schaue ich als erstes mal die Serie oder suche ich mir ein paar Nerds zum Pen and Paper spielen?
Du kannst mit der Serie durchaus anfangen, ohne Probleme, dann hast du ein paar Begriffe schon mal gehört. Und du musst auch nicht mit Dragon Age 1 anfangen. Also du kannst auch mit Inquisition anfangen oder mit Dragon Age 2. Mhm. Ne, also je nachdem, was dir halt am besten gefällt. Aber Dragon Age 1, wie Matze schon sagte, ist noch super spielbar.
Also ich würde an deiner Stelle die Serie einfach mal angucken, da hast du einen ersten Einblick.
Genau.
Und dann hol dir mal ruhig Dragon Age 1, wie gesagt, weil es ist, wenn du rückwärts spielst, also jetzt mit Inquisition anfängst, das ist der dritte Teil, und dann zurück, das ist immer schwierig, finde
ich. Ja, das verstehe ich. Ja.
Guck mal lieber, ob du irgendwo so ein Bundle kriegst oder so. Vielleicht hat EA das jetzt auch gerade irgendwie im Angebot. Ich glaube,
das gibt es auch safe auch auf Steam.
Also Dragon Age Origins ist halt von 2009, ne? Also es ist auch noch nicht so richtig alt. Ist
alt.
Ne, das ist halt auch noch ein relativ aktuelles Spiel. Ja. Und das wirst du mit Sicherheit irgendwo günstig kriegen.
Ich will es dir mal so sagen, Sam. Du hast ja als derjenige, der Mass Effect gespielt hat, weißt ja nun auch, dass die Teile untereinander immer etwas so ein bisschen verändert haben in der Handhabung.
Jawohl. Ja?
Und ähnlich ist es halt auch bei Dragon Age. Manche Sachen hat man verbessert, verändert, wie auch immer. Hat meistens gepasst. Tatsächlich war der Umstieg auf den Dragon Age Inquisition für mich am schwierigsten. Ich fand den ersten, den zweiten Teil von der Bedienung her viel intuitiver.
Das stimmt, das geht mir auch so.
Also ich glaube, man hat den dritten Teil für die Allgemeinheit ein bisschen zugänglicher gemacht, von der Bedienung und allem. Und das hört sich jetzt doof an, das hat mich dann wahrscheinlich ein bisschen unterfordert, weil man vorher so ein bisschen kniffliger. Michel lacht, du verstehst das,
was ich meine. Ich weiß genau, was du meinst. Das ist unterkomplex in dem Moment. Und man möchte ja auch die Herausforderung des Spiels haben und nicht an jeder zweiten Stelle einen Tooltip. Ne? Also.
Ja.
Genau. Also kann ich absolut empfehlen. BioWare-Spiel, aber die Serie, guckt sie euch an. Guckt ihr ruhig erstmal die Serie an.
Ich glaube, damit werde ich starten.
Ja, das Rollenspiel hat, also das Rollenspiel ist quasi Grundstein für Fantasy Age, ich glaube, das ist ein Universal-Rollenspiel oder so. Ich habe es noch nicht gespielt, also ich habe Dragon Age gespielt. Ja, ist es. Ich würde es jetzt heute nicht mehr empfehlen. Also ich fand das auch früher deshalb okay, weil es auf dem Dragon Age-Hintergrund beruht, aber da war das auch noch nicht so richtig gut. Also wir haben das ein paar Mal gespielt. Genau, es war okay. Ist aber auch eher, wenn du das Szenario von Dragon Age, die Welt genießen willst, machst mit D&D 5 AI.
Das ist absolut kompatibel. Also ich glaube, das ist wirklich, wirklich kein Problem. Du musst halt gucken, wie du die Kunari darstellst, aber das sollte kein Problem sein.
Das kann, da D&D kann man ja schön homebrewen.
Richtig. Ja. Genau. So sieht das aus.
Genau.
Wo wir gerade beim Homebrewen sind, Sam, würde ich gerne da mal überleiten. Deine DM-for-Hire-Geschichten.
Oh ja.
Deswegen genau. Welchem System hast du es eingestiegen?
Nee, ich hätte eine Frage vorab.
Das ist
Frage vorab. Wie kamst du drauf?
Das ist ganz einfach. Es ist ja so, ihr seid ja beide auch DMs, ne?
Ja.
So, und dann wisst ihr ja, wie es ist. Man steckt tatsächlich einen Haufen Kohle da rein, den an den Spieler da einfach nicht reinstecken. Ne? Und da dachte ich, ich leite gerne, ja, das ist richtig, aber es wäre schon schön, wenn sich die Sachen quasi nicht nur in einer Spielrunde amortisieren, sondern ich einfach auch, also wenn ich Sachen, die ich gekauft habe, nicht nur einmal benutze.
Ja.
Und dann war die Überlegung, ich könnte das ja auch Fremden anbieten, die darauf Lust hätten, und wenn sich das dann da refinanziert, wäre das ja kein Fehler. So, das waren so meine ersten Gedanken.
Prinzipiell nicht verkehrt, denke ich.
Also primär, ich sage jetzt mal, um das Hobby zu finanzieren und nicht
aus
kapitalistischen Gründen.
Nee. es war eher so, es ist ein Refinanzierungsgedanke gewesen und ein Wertschätzungsgedanke, finde ich auch. Weil, also es kommt auch ein bisschen aus der Überlegung, ich bin ja alt, ne? Ich bin noch auf Facebook.
Ja, da sind ja alle drei.
Und wenn man da in einschlägigen Gruppen unterwegs ist, liest man echt ganz oft ganz heftige Sachen. Wir vier Freunde aus da und da suchen bitte den Spielleiter, der uns genau diese Kampagne leitet, und zwar in genau dem Stil, den wir wollen.
Richtig.
Aber alles cool, wir sind Freunde, es soll Spaß machen. Kein finanzielles Interesse, Hashtag.
Ja.
Wo ich mir immer denke, ja Leute, es wollen weniger Menschen leiten, das ist schon richtig, es hat einen erheblichen Mehraufwand. Warum ist es so verpönt, das zu honorieren?
Die OneD&D hat ja gerade, beziehungsweise Wizards hat ja gerade eine Umfrage gemacht, und die haben rausgefunden, dass 20% aller Leute, die das Hobby betreiben, Spielleiter sind.
Das ist erheblich mehr, als ich angenommen hätte.
Ja, heißt aber nicht Dauerspielleiter, ne? Sondern heißt halt, das sind Leute, die auch mal eine Spielrunde leiten.
Ja.
Jetzt okay, ist halt okay. Die Frage, wie viele von diesen Leuten halt wirklich diese
Forever DMs sind.
Forever DMs sind, genau.
Und wie viele Gruppen die maintainen.
Richtig. Hm? Genau. Na, und ich sehe das auch ganz genauso wie du. Also diese Möglichkeit, ich meine, die Bücher kosten viel Geld, ne? Und der Spielleiter, die Spielleiterin sind halt, das sind ja halt diejenigen, die sich diese Bücher kaufen. SpielerInnen kaufen sich dann vielleicht mal das Players Handbook oder sowas zu dem Spiel oder irgendwelche Zusatzbände, aber das auch nicht immer.
Es gibt ja viele Sachen, die einfach für den Spieler einfach keinen Sinn bringen.
Ja, Kampagnenbände.
Ja, zum Beispiel Kampagnenbände, ja. Explorer Guides.
Ja.
Hintergrundinformationen, wenn wir jetzt mal von D&D so ein bisschen loslösen. Ne? Mhm. Aber es stimmt schon. Also warum sollte sich, also wobei Tasha's Cauldron und so ja. Die Sachen, das macht schon Sinn, aber zum Beispiel das Monsters of the Multiverse. Mhm. Klar, da sind jetzt irgendwie alle spielbaren Rassen neu aufgearbeitet mit drin, aber es macht ansonsten für einen Spieler überhaupt keinen Sinn.
Nee, das stimmt.
Ich muss zum Beispiel, also wir reden ja jetzt eher über monetäre Sachen. Für mich ist aber eigentlich eher der Faktor Zeit eine Nummer.
Ja,
weil das also nehmen wir mal die Spielerschaft, die lesen sich, wenn überhaupt, das Grundregelwerk durch.
Das ist ein gutes wenn ich würde sagen, wenn überhaupt charakter-related die Sachen.
Ja. Ja. Und damit ist man als Spielleiter ja schon mal safe, damit ist man ja halbwegs glücklich. Mhm. Ja? Du als Spielleiter muss in Anführungsstrichen ja irgendwie alles zumindest mal irgendwie gelesen haben, was irgendwie, also du musst die Regeln haben, du musst Magie, Technik, was auch immer dazugehört, die Welt, das Abenteuer logischerweise auch oder genau. Das, was du dir selber ausgedacht hast, du musst vielleicht noch was zeichnen, malen, drucken, etc.
Ja. Wenn du online leitest, musst du ja diese ganze Kampagne auch im Zweifelsfall, entweder kaufst du dir das bei deinem VTT-Anbieter.
Oder du pflegst es selbst ein.
Oder pflegst es selbst ein, was richtig viel Zeit ist.
Genau. Das ist ja das, was mich vom Online-Leiten super abhält, weil ich da überhaupt gar keinen Bock drauf habe, mich da einzuarbeiten und das dann nur noch einzupflegen.
Genau. Jetzt mal der Unterschied, ich muss halt, wenn ich online spiele, muss ich halt auch passende Token haben. Ja. Wenn ich am Spieltisch bin, kann ich halt meine Battlemat auslegen und kann halt irgendwelche bunten Steinchen drauflegen oder Würfel.
Ja.
Ja, oder Battlemaps sind ne? Ja auch bemalbar.
Genau.
Ne?
Ja, also,
wir hatten früher noch eine Rasterkarte zusammenkopiert und laminiert. Und da haben wir mit wasserlöslichem Folienstift unsere Battlemaps draufgemalt.
Ja. Da habe ich jahrelang so gemacht. Das ist
super. Ja, genau. Und Lego-Figuren waren auch super hilfreich.
Ja,
habe ich ganz viele von.
Ja, aber es stimmt schon. Es kommt ja auch, also ich habe jetzt zum Beispiel auch für alles, was ich so leite, ich habe mich als VTT für Roll20 entschieden. Da kommt ja dann einfach, wenn du mehr machen möchtest, auch die Subscription auf dich zu, weil einfach wegen dem begrenzten Speicher und den additiven Möglichkeiten.
Charaktere speichern und übernehmen.
Oder einfach auch Bilder, Audiodateien, Handouts, PDFs. Das ist ja, wenn du eine freie Subscription hast, schon limitiert. Oder auch Dynamic Lighting. Diese ganzen, ich sag mal in Anführungsstrichen, die netten Gamification-Sachen, die man machen kann.
Ja, den Vorteil aus dem Online-Gaming auch dann ziehen. Ne?
Also das, ja, sehe ich auch so.
Also wenn man schon online spielt, ich finde, dann sollte man auch gucken, dass man die Vorteile davon auch nutzt. So, und da finde ich dann so ein Voice-Only, finde ich dann, also ich finde es anstrengend.
Ja, also ich meine, also das sieht der Zuschauer jetzt ja auch nicht, aber wir sehen uns jetzt ja auch gerade.
Genau.
Und ich finde es auch immer angenehm, wenn ich online leite, also ich leite sehr viel online und eher wenig im Moment in echt am Tisch. Mhm. Also bei mir ist eher andersrum wie bei Matze. Ich habe im Online-Leiten so ein bisschen mein Steckenpferd gefunden und finde es super. Mhm. Aber ich finde es schön, wenn die Kamera an ist und ich trotzdem die Gesichter von den Leuten lesen kann, die mir gegenüber sitzen.
Ja, absolut. Das ist richtig.
Ja. Ich habe das auch auf Online-Cons festgestellt, dass da, wo du nur die Stimmen hörst, gerade wenn das Leute sind, die du nicht kennst.
Ist nicht so immersiv, finde ich.
Das ist erstens das und zweitens, ich weiß auch einfach nicht, wer gerade spricht.
Ja, ja. Ne? Weil man oft auch Stimmen nicht so 100% auseinanderhalten kann.
Gerade wenn die Audioqualität nicht so geil ist.
Und du weißt auch nicht, wie die Leute dabei sind. Ne? Also ich finde, man sieht ja an der Kamera auch, wenn da jemand sitzt und in die Kamera guckt oder ob der jetzt irgendwie hier so mit irgendeinem Fidget-Ding in der Hand rumspinnt oder ob der irgendwie ins Leere starrt.
Ja, das stimmt.
Ja.
Was jetzt mal zu dem Hiring-Process sozusagen, ja. Also zu dem, wie man Geld damit verdienen könnte oder wie dein Gedanke dazu da war, war dazu Geld verdienen. Wo hast du denn deine Angebote gepostet?
Ich hatte da eine ganz unverblümte Idee. Ich dachte, es gibt ja auf Facebook zahlreiche Rollenspielgruppen, auch im deutschsprachigen Raum. Und ich dachte, also ich bin kein Native English Speaker, da wäre das, glaube ich, viel leichter. Aber im deutschsprachigen Raum habe ich eben in verschiedenen Gruppen inseriert, sage ich mal, oder meine Idee vorgestellt und gesagt, ich bin frisch in verschiedenen Systemen und würde die gerne anbieten, falls sich eine Gruppe findet, auch längerfristig was leiten. Ich bin da noch gar nicht ins Detail gegangen, was das kosten würde.
Ja.
Hast du da irgendwie für dich, also ich wirst du ja haben, du wirst ja irgendwie eine Summe X oder ein Wert X irgendwie haben, so wo du dich wertgeschätzt fühlst?
Du, ich habe da tatsächlich schon mit ganz vielen Leuten gesprochen auch. Mhm. Und es gibt tatsächlich ja auch in Deutschland ein paar professionelle Spielleiter, die ihren Lebensunterhalt anscheinend damit bestreiten.
Das sind aber wirklich nicht viele in Deutschland.
Nee, das sind wenige, es sind glaube ich auch einfach nur ein paar Namen. Mhm. Im englischsprachigen Raum sieht es, glaube ich, ganz anders aus.
Sicherheit, ja. Ich meine, da gibt's ja auch viel mehr berühmte StreamerInnen, ne? Also.
Ja, aber in Deutschland ist das echt auch, also das ist was, mit dem ich sofort konfrontiert war. Mhm. Du kommst sofort an die Leute, die denken, du willst ihnen ihr Hobby wegnehmen.
Ja.
Aber das sind meiner Erfahrung nach dieselben Leute, die keinen Spielleiter haben und gerne Curse of Strahd geleitet bekommen haben, aber möglichst taktisch Battlemap immersiv. Mhm. Also, ne, die ganz spezielle Anforderungen haben, aber die von denen keiner das leisten möchte.
Oder kann. Das ist auch so eine Frage, ne? Also ich meine, ich sehe das ja auch so, dass ich glaube, dass SpielerInnen, die in einer Runde mitspielen, wo der Spielleiter bezahlt ist, auch ein ganz anderes Engagement in der Runde zeigen werden, weil sie dafür Geld bezahlt haben.
Ist auch vor allem verbindlicher.
Ja. Aber ich finde, das ist was, das gar nicht schaden würde. Verbindlichkeit in diesem Hobby. Genau. Weil es gibt nichts, was mich mehr abfuckt, als Leute, die 3 Minuten vor Spielbeginn eine WhatsApp schreiben und sagen, sie schaffen es heute doch nicht.
Ja, genau.
Oder sich gar nicht melden und nicht auftauchen.
Ja.
Die generell eher unzuverlässig sind.
Ja. Genau. Oder als kleine Ergänzung, die dann irgendwie da sind und sagen, oh, ich bin heute total müde, ich bin heute total kaputt oder ich kann heute doch nur irgendwie 1-2 Stunden.
Kommen und quasi sagen, aber in 1,5 Stunden bin ich raus.
Ja, genau.
Ich meine, das ist das Leben, das kann alles passieren, aber Kommunikation ist alles. Ne?
Ja, und dann den Plot jetzt bitte in diesen 1,5 Stunden.
Oh. Na, also ich will immer sagen, wenn ihr zum Beispiel ein Kinoticket habt, der Film sind 90 Minuten, die Werbung ist plus minus eine halbe Stunde. Ja, also 2 Stunden sind safe.
Ja, kommt aber dem Film ist es auch egal, ob du gehst oder
zu spät kommst. Genau, das ist der Punkt.
Ja. Das Ding ist aber, du zahlst für diese 2 Stunden oder ich sag mal 90 Minuten Entertainment, zahlst du 12 Euro.
Genau.
So, und das rentiert sich in dem Preis jetzt dadurch, dass du sitzt nicht mit 4 oder 5 Leuten an einem Tisch, sondern du sitzt da mit 120 Leuten im Kino oder 250.
Das
Kino
ist 120.
Genau.
Ja. Ja, aber die Idee ist ja schon, dass dieser Kinosaal irgendwie, keine Ahnung, wenigstens mal zu 2/3 gefüllt ist und alle da so im Schnitt 12,50 bezahlt haben.
Ihr Popcorn kaufen.
Schnucklig Popcorn und was zu trinken holen. Genau. Und dadurch amortisiert sich irgendwie die Vorstellung und das Gebäude.
Ja, genau. Und das wird auch nicht einmal vorgestellt, sondern der Film läuft dann 3 bis 12 Mal am Tag, je nach Kinogröße. Mhm. Und dann hast du halt hast halt dadurch im Endeffekt die Einnahmen wieder drin oder die Ausgaben wieder drin. Das macht der Kinofilmhersteller weltweit so oft, dass der irgendwann genug Geld gemacht hat, dass der Film sich wieder bezahlt hat.
In der Idee, ne?
In der Idee, genau. Ne, läuft auch manchmal schief, aber so ist das halt.
Und gut, aber dass die Kosten natürlich in einer ganz anderen Relation
zum Rollenspiel sind, da brauchen wir jetzt. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wenn wir jetzt mal so eine Runde haben, sagen wir mal, wir gehen mal von einem One-Shot aus, ja? Wir gehen mal von, sagen wir mal, wir nehmen mal einen 4-Stunden-One-Shot.
Ja.
So, gestellte Charaktere, vielleicht noch eine halbe Stunde Vorgeplänkel.
Regel erklären.
Halbe Stunde Technik, Bearbeitung, hast du 5 Stunden. So, du hast, wenn du ein solches Spiel leitest und jetzt mal davon ausgehen, dass du, dass dieser One-Shot vielleicht auch custom ist, also jetzt auch nicht 10-mal geleitet wird, hast du eine Vorbereitungszeit, die mindestens derselben Zeit entspricht, die du da in dem Spiel verbringst. Das heißt, du hast schon mal 10 Stunden investiert. Das heißt, wenn der Spielleiter für diese Runde 120 Euro nehmen würde, bei 4 Spielern,
wäre das nicht zu viel.
Wären das 30 Euro pro Person, dann wäre das Mindestlohn.
Das sind tatsächlich Überlegungen, die ich auch angestellt habe. Was wäre das wert?
Genau.
Was wäre es mir wert? Denn es kommt ja noch eine ganz wichtige Überlegung dazu. Wenn Spieler sich bereit erklären, dafür was zu bezahlen, dann haben die wahrscheinlich im Umkehrschluss auch eine konkrete Vorstellung davon, was sie haben wollen.
Richtig. Ja, und auch einen Anspruch, ne? Also.
Genau. Das heißt, wenn jemand anfängt und wahrscheinlich auch im kleinstmöglichen Betrag was zu bezahlen, dann musst du auch delivern.
Ja.
Ja? Das heißt, da kommt ja ganz viel dazu an Kommunikation vorher. Muss klar sein, was und wie du da anbietest, dass auch quasi quantisierbar ist, ob du das erhalten hast. Mhm. Und dann die Überlegung, die man immer hat, was wäre jemand bereit dafür zu bezahlen und ist es, wenn ich das hochrechne, ist es das, was ich dafür haben möchte?
Genau. Ne? Also wenn ich jetzt von diesen 30 Euro bei 4 Spielern ausgehe.
Glaube ich nicht, dass das jemand bezahlen würde im deutschsprachigen Raum.
Das glaube ich auch nicht. Deswegen, aber das wäre halt ne, für so einen 4 Stunden One-Shot.
Ja, man muss es halt, auf der anderen Seite auch mal ein bisschen relativieren, weil ich sag mal, die Bücher hast du, weil du willst es ja eh leiten, du spielst es ja. Genau. Das ist ja immer so dieser Hobbygedanke. Das ist ja immer das Ding, das eine ist refinanzieren, wo wir eben drüber geredet haben, das andere ist davon leben.
Richtig, genau.
Das, was du jetzt aufgerechnet hast, das wäre dafür, wo ich sage, da könnte man dann vielleicht davon leben, wenn ich sage, ich
mache das jetzt mal 2, 3, 4 Abende die Woche. Ja
genau.
Und dann kann man da vielleicht so einen netten Nebenverdienst bis einen Lohn, sagen wir mal, davon erwirtschaften.
Genau. Du kannst ja später wahrscheinlich auch mehr nehmen, wenn du dann dir einen Namen gemacht hast, dann wird deine Runden halt teurer. Ne? Also.
Ja, ich könnte die dann auch auf Twitch streamen und mich von Verlagen anzuckern lassen. Also die Möglichkeiten gibt es ja ohne Ende.
Ja,
natürlich. Das ist ja überhaupt kein Thema. Ja.
Also im englischsprachigen Raum habe ich letztens von einem professionellen Spielleiter gehört, der nimmt pro Person pro Spielabend $250. Das ist aber dann auch, also so wie man das hört, wohl auch Premium-Content und das ist auch live und vor Ort.
Ja.
Und der hat auch so ein Gaming-Room entsprechend wohl und, ne, also das ist dann halt aber ein bisschen, das ist ein ganz anderes Level.
Aber geil. Also ich glaube auch, also das war ja immer so die Überlegung, die bei mir dahinter steht, ist, wenn ich was ich so lese, gibt es als Spieler viele Leute, die das Hobby haben, die Rollen spielen wollen, aber die bei denen es schon an der Gruppe scheitert.
Ja.
Die einfach keine Personen haben, die das machen wollen. Und wenn es jetzt ein kommerzielles Angebot gibt, wo ich sagen kann, okay, ich habe jetzt Bock auf ausgefallenes System XY. Ich kenne keinen, der das mit mir spielen mag, aber es gibt einen kommerziellen Spielleiter, der das anbietet in der Runde.
Ja.
Und mir wäre es das wert, glaube ich. Mhm. Wenn ich sage, das ist das, womit ich meine Freizeit jetzt gestalten möchte und es bietet jemand an und ich kann quasi garantieren, dass es Sitzungen gibt, dass das regelmäßig stattfindet und so. Ich finde immer noch, das ist eine gute Idee.
Ja, absolut.
Ich würde sogar noch ergänzen, wenn ich sage jetzt mal, ich hätte jetzt Bock auf D&D, habe jetzt überhaupt keine Ahnung von. So. Und dann würde ich mir jetzt jemanden suchen, der da im Thema ist. So, ich gehe jetzt zu dir, Sam, und sage, ey, hast du einen Plan? Sagst du, jo, bin ich drin. Komm mal her, hier ist eine Summe X, mach mal irgendwas Schönes. So einen richtig schönen Einstieg, mal so 4 bis 6 Stunden, so dass ich mal richtig schön reinkomme. So, ich hab 0 Bücher, ich gebe dir Summe X, dafür kriege ich 4 bis 6 Stunden Spaß. Das ist ja immer so, ich investiere ja in meinen, ja, doch, safe. Ich investiere in meinen Spaß, ich kriege dafür Charakter, ich kriege Geschichte, ich lerne vielleicht noch nette Leute kennen. Mhm. Aber ich kriege die Regeln erklärt. Ich lerne die Welt kennen. Ich lerne etwas von dir. Mhm. Das ist das, darauf wollte ich eigentlich hinaus, nämlich dieses Lehren. Ne? Es ist quasi ein Lehrgang, wenn man so will, auf Hobby-Ebene. Mhm. Ich brauche mir die Bücher nicht zu kaufen. Ne? Also die Bücher kosten ja auch irgendwie je nachdem 40 bis 60 Euro plus minus oder auch die Giftbox kostet irgendwie 120 Euro oder 130. Ne?
Man kann da schon Geld versenken, ja.
Genau, ich müsste mich aber auch erstmal einlesen. Das ist nämlich immer so mein großes Manko bei Rollenspielen.
Vor allem bei großen Systemen, ja.
Ich muss mir erstmal gewisse Bücher kaufen. Es reicht ja meistens nicht mit dem Grundregelwerk. Dann muss ich mich da einlesen. Ja. Dann habe ich aber immer noch vielleicht nicht das richtige Feeling. Ja. Und ich glaube, jeder kennt das Gefühl, dass er etwas gekauft hat, was er vorab vielleicht gut fand, dann gespielt hat und sich dachte so, huch, doch nicht so richtig meins.
Erfüllt nicht das, was ich haben wollte, ja. Ja.
Oder ich habe das jetzt mal gemacht, aber ich bin mir bei so vielen Sachen nicht sicher, ob das so stimmt.
Ja. Oder ich weiß gar nicht, welches Gefühl das Spiel mir vermitteln möchte. Ja. So, ich weiß zwar, was Fantasy ist, aber es ist nun mal ein höllenweiter Unterschied, ob ich jetzt DSA spiele, Dragon Age, Dungeons and Dragons oder Verbotene Lande. Das sind alles vier Fantasy-Systeme, die aber vom Feeling her extrem unterschiedlich sind.
Da glaube ich eben auch, dass wenn jemand mir fällt das richtige Wort nicht ein, committed auf so ein System, dass man, wenn man die Spielerfahrung mal absolut haben möchte, dass man vielleicht gut daran tut, jemanden ins Boot zu holen, der da drauf committed hat und der sagt, ey Leute, ich stehe da richtig drauf.
Richtig.
Und wenn ihr mal Wason spielen wollt, ich zeige euch das.
Ja, also ein Beispiel ist bei uns derjenige, der den Brot und Spiele Discord-Server macht. Das ist der absolute Vollprofi, was Savage Worlds angeht. Also sobald ich irgendwas über Savage Worlds wissen will, weiß ich, den muss ich nur anschreiben und dann kriege ich Infos. Der kennt sich mit Foundry VTT verdammt gut aus. Und es wäre der erste, den ich anschreiben würde, wenn ich irgendwas über diese beiden Sachen erfahren möchte.
Und also das finde ich super geil und mein Problem ist eigentlich, warum wertschätzt man das so wenig, wenn jemand versucht, das an eine breitere Masse zu bringen? Weil das, was mir begegnet ist, ist ganz viel Hate.
Das wollte ich dich nämlich auch noch fragen, aber ich stelle die Frage kurz zurück.
Gerne.
Ich möchte nämlich eins, also falls das für die Hörerschaft nicht so richtig rauskommt, wir müssen jetzt irgendwie differenzieren zwischen einmal den fremden SL for Hire und einmal das, ich sag mal, freundschaftliche Hobbyistentum untereinander.
Genau.
Ja. Ich war immer schon ein Freund, wenn ich jetzt einen Spielleiter habe oder was auch immer, dass man irgendwie in der Runde gesagt hat, komm du, der hat jetzt 5-mal, 10-mal, wie auch immer, für uns geleitet. Komm jetzt, schenk mir dir mal ein Buch. Du sollst das neue Buch, das ist jetzt seins.
Das fände ich super cool.
Ja, das ist aber immer so eine freiwillige Sache, die dann irgendwie aus der Situation entsteht. Das hat auch was mit der Community, die man in der Gruppe hat.
Mhm. Genau dazu, Matze. Ich habe es auch schon erlebt, dass ich dann das hatte, dass eine Gruppe, das auch schon Ewigkeiten her, gesagt hat, wir möchten gerne diese Kampagne leiten. Hier sind die Bücher.
Ist auch okay, wenn du darauf Bock hast.
Genau, dass du dieses, so hättest du Bock, die Kampagne zu leiten und hat halt die Gruppe die Kampagnenbücher gekauft.
Ja, aber ich meine, warum denn nicht? Ich meine, die Arbeit hast du immer noch. Also
richtig,
ich meine, wenn jeder da irgendwie 10, 20 Euro auf den Tisch legt und dafür dann eine Kampagne mit ein Jahr Spielzeit kriegt, dann ist das nothing.
Matze, du weißt, wie ich Kampagnen vorbereite. Also
ja, natürlich. Ja.
Ja, das ist aber auch eine harte Aufgabe, finde ich. Ja. Also wenigstens in meinem Anspruch denken.
Absolut.
Du willst die ja quasi rückwärts gelesen haben zweimal.
Ja, und ich arbeite ja auch mit Props, ne? Also ich bastel ja auch Sachen dann für die Runden.
Auch für den Tisch, das ist nämlich, also dadurch, dass ich nicht so viele Tischrunden habe, ist das was, von dem ich nur höre. Ich habe meine Props halt online.
Ich bastel ja auch Battlemats für Online-Spiele.
Mhm. Also ich kann mich zum Beispiel noch an Jahr des Feuers erinnern.
Die habe ich schon gesehen.
Sehr geil, mich. Da hatten wir zum Beispiel eine Karteikartenbox.
Ja.
Und bei der Karteikartenbox war halt ausgedruckt und ausgefüllt schon NSCs, die wir getroffen haben oder die vielleicht mal wichtig erwähnt wurden. Dann konnten wir da drauf schon mal markieren und so weiter.
Genau, also konnte als, man sich quasi Beispiel. Das auch nehmen, wenn ein Name auftaucht und denkst, oh, da klingelt was. Ja, ich gib mal die Box her. Ah,
das war der. Genau. Und die war, und das Schöne war,
mit Bildern.
Man kennt das vielleicht. Es gibt dann immer den oder diejenige, die dann irgendwie quasi ein In-Time-Tagebuch führt oder Notizen für sich selber macht und so weiter. Das ist dann aber immer für die Person oder für den Charakter.
Mhm. Ja.
Die Karteibox war halt für alle.
Ja. Ja. Die stand dann auf dem Tisch und wenn ein NSC auftauchte und wenn es ein NSC war, den sie noch nicht kannten, dann wurde eine neue Karte dafür gemacht. Und als Spielleiter konnte ich halt hinterher noch ein Bildchen draufkleben, wenn ich eins hatte. Oder ich habe mir halt eins gesucht. Und die Spieler konnten dann Informationen, die sie zu diesen NSCs hatten, draufschreiben.
Aber das heißt, das pflegen die Spieler.
Ja. Genau.
Und was geil ist, als SL, wenn du einfach dann reviewst, was die Spieler da reinpflegen, dann siehst du, was ankommt.
Richtig.
Nicht, dass, ne, du machst dir ja Gedanken, was genau du sendest.
Das. Ja.
Und aber was bei den Spielenden ankommt, ist eine ganz andere Baustelle.
Da bin ich übrigens ein riesiger Fan vom Obsidian-Portal oder auch anderen Worldbuilding-Seiten, World Anvil zum Beispiel, wo du auch ein Tagebuch führst und da kann ich als Spielleiter da jederzeit reingucken und kann sehen, was ist bei meinen Spielern angekommen von der letzten Runde.
Wenn sie es nutzen,
Wenn sie es nutzen und genau, wenn du eine engagierte Gruppe hast, die dann auch die das Wiki nutzt, das damit hinterliegt.
Ja, man kann richtig eskalieren. Also
kann man richtig eskalieren. Dann schreiben die Sachen rein und dann denkst du dir, NSC XY, ja, voll netter Tavernenbesitzer und du weißt als Spielleiter aber, das ist halt so ein fieser
Assassine. Nekromant.
Ja, genau.
Aber wenn das genau dein Seed war, das ist doch geil, wenn du dir quasi bei deiner Kampagne überlegst, ich mach mal den netten Tavernenbesitzer, den die jetzt mal irgendwie das nächste halbe Jahr lieben lernen und dann, und wenn du siehst, es kommt an, das ist der Nice Guy und so, dann geht dein Plan doch voll auf.
Ja.
Ja, es ist schon schnucklig. Also,
Und ich denke, die SLV-Hire-Geschichte, die ist zum einen immer noch nicht so richtig angekommen.
Nee.
Also, das ist einfach so: dieses, warum soll ich für etwas bezahlen, habe ich ja noch nie getan.
Ja. Das ist viel der Gedanke, ne? Das ist mein Hobby, warum soll ich für mein Hobby bezahlen?
Naja, nicht nur das, sondern es ist nun mal auch im Hobby so, dass viele ja in ihren Spielrunden jahrelang kostenlos gespielt haben.
Ja.
Genau.
So, und das ist dann ja, das ist ja eher nochmal, glaube ich, der Gedanke, nicht ich soll für mein Hobby zahlen, sondern ich soll für etwas bezahlen, was ich jahrelang kostenlos bekommen habe.
Ich habe das im Übrigen mal ganz spannend mit einem semi-professionellen Zeichner gehabt. Mhm. Ja, semi-professionell, weil er hat es nie so richtig in dieses Kommerzielle geschafft, also er hat dann irgendwas anderes ausgeübt. Und jeder wusste, er kann das, definitiv. Und alle kommen zu ihm hin quasi und sagen, ach, mach mir doch mal mein Charakterbild, mach mir doch mal dieses, jenes, welches.
Ja,
hat er jahrelang gemacht, hat er immer gut gemacht. Und irgendwann wollte er dann mal irgendwie so Kleinigkeiten haben. Und wenn es auch nur eine Pizza ist, weißt du?
Ja.
Also und dann wurde der angeguckt und dann wurde er auf einmal, dann war er böse.
Mhm.
Ja?
Mhm. Und, ja, verstehe das Problem.
Ja, und das Verhältnis ist halt ähnlich, ne? Du hast es immer umsonst gekriegt und auf einmal möchte man dafür was haben, ja.
Also, was ich cool fände, wäre eine Synergie, so dieses SL for Hire, wenn die SpielerInnen am Tisch, ich würde mich ja nicht mal, ich muss ja nicht unbedingt Geld kriegen oder Bücher, ich würde mich ja auch freuen, wenn ich einen Spieler am Tisch sitzen habe, der geil zeichnen kann, wenn der geile Bilder zeichnet für die Runde. So, das ist, ich mache meine Contribution als die Spielleitung, dann hatte ein anderer Spieler hatte die Möglichkeit, durch Zeichnung was beizutragen. Ein anderer führt das Tagebuch, ein anderer bringt die Snacks mit, keine Ahnung.
Das ist ja auch gar nicht, dass du, ich will mich ja als SL for Hire, will ich mich ja gar nicht in deine Privatrunde drängen und sagen, so, geh mal weg hier SL, ich mach das jetzt und dafür kriege ich jetzt Geld. Das ist ja gar nicht die Idee. Ich will derjenige, der das Spielleiten anbietet, der will ja gar nicht deine Runde zerstören.
Ne? Absolut nicht.
Der möchte nur für die Leute, die keine Runde haben oder die nicht zum Spielen kommen aus unerfindlichen Gründen, eine anbieten, weil er Kapazitäten hat.
Das ist, ne? Genau, das ist ein bisschen wie der Unterschied, ob ich zu Hause vorm Fernseher sitze, ja, das ist meine Heimrunde, oder ob ich ins Kino gehe. Wo ich dediziert nochmal Geld dafür bezahle, dass ich eine bestimmte Experience kriege.
Ja.
So. Ne? Und da beschwert sich ja auch keiner drüber. So.
Ja, das ist.
Moment, zu Hause auf dem Fernseher zahle ich aber nicht extra für den Film.
Ich weiß nicht, mein Erleben ist schon, dass die Leute, die sich dann weniger konstruktiv zu Wort melden, ich habe das Gefühl, die meinen, du nimmst denen ihre Privatrunde weg. Und das ist aber ja gar nicht der Gedanke. Und das, ich meine, die dürfen das ja auch doof finden. Das ist ja auch in Ordnung. Ne? Das ist das Internet und dass du immer Leute findest, die eine andere Meinung haben. Alles in Ordnung. Und auch mit Hate muss man umgehen können, sobald man in die Öffentlichkeit geht.
Sowieso. Also du kannst der netteste Mensch der Welt sein. Kannst keine Ahnung, damit an die Öffentlichkeit gehen. Hey, ich habe hier 5 Millionen Euro gespendet. Und sagt einer, warum denn nicht dafür?
Ja, oder warum nicht 6?
Genau.
Und du hast doch noch 2 Nieren.
Oh, meine Nieren will keiner haben. Ja.
Das verwechselst du mit deiner Leber.
Meine Leber ist hart im Nehmen.
Ist eine Salzleber, ne?
Ich wollte gerade sagen, die ist gut eingelegt, ne?
Oh, herrlich. Die wächst an ihren Aufgaben, habe ich gehört.
Ja. Nein, aber mal im Ernst. Also ich meine, dieses Gehate im Internet, das kennt jeder auf die eine oder andere Art und Weise. Wie heftig war es denn?
Es gab schon ein paar Kommentare, die da konstruktiv gesagt haben, ich finde es nicht gut, weil. Das ist ja, das finde ich super.
Ja.
Es gab aber auch viele Kommentare, die da echt unter die Gürtellinie gehen. Die sagen, was bist du für ein Idiot, was soll das? Warum bietest du so eine Scheiße an? Hast du keine Freunde? Da gibt es ganz viel.
Ja, okay.
Das ist diese Gratis-Mentalität, von der sie alle sprechen. Ja.
Ich muss aber auch sagen, in den Gruppen, in denen ich das gepostet habe, hab ich sofort von den Gruppen-Admins persönliche Nachrichten bekommen, die gesagt haben, hey, finde ich cool, was du da machst.
Ja.
Und sag Bescheid, ich halte dir die Trolle vom Hals.
Das ist geil. Cool.
Ja. Das war sehr schön.
Ja, cool.
Ich hätte allerdings mit mehr Zuspruch gerechnet, weil ich tatsächlich meine, dass Bedarf da ist und das habe ich eben nicht ermitteln können. Mhm. Ja, ich glaube, das liegt sehr viel daran, das ist so die Katze im Sack.
Mhm.
Ne? Dass man nicht weiß, wer leidet da für einen und so. Mhm. Aber auch da, es sind wenig Leute, die da wirklich Interesse bekundet haben oder die halt einfach mehr nachgefragt hätten. Und ich glaube immer noch, dass Bedarf eigentlich vorhanden ist. In meiner Wahrnehmung. Vielleicht täusche ich mich da aber auch ganz arg.
Ja, keine Ahnung.
Ich sag mal pauschal ja, weil aus Supporter-Sicht sehe ich ja auf allen Cons, also rückblickend wie auch jetzt zum Beispiel auf den roten Spielen oder auf anderen Spieletreffs, wo wir jetzt so waren, die Runden, es gibt halt immer noch mehr Spielerinteressierte als Spielleiter.
Ist immer
noch dasselbe. Und ich habe tatsächlich letztes Mal erst 2 oder 3 Gespräche, worum es da ging, dass man wer Spielleiter möchte. Ja. Also es kam halt wirklich jemand zu mir, der wirklich gefordert hat, dass ich als Veranstalter dafür Sorge tragen soll, dass dort Spielleiter sind.
Total witzig, ne? Genau, das ist so das Con. Ich glaube, ich habe es auf einer Con ein einziges Mal erlebt, dass mehr Spielleiter da waren als Spielleiter für die Runden.
Ja, da war ich auch.
Nee, da warst du nicht auf der, doch einmal, dann waren es sogar 2 auf der letzten.
Ich finde ja
Radcon, auf der letzten Radcon, die in Dortmund stattgefunden hat.
Nee, da war ich nicht.
Die war wirklich abgefahren. Ich kannte die Radcon von ganz früher und das war halt brechend voll. Und da hatte ich so ein Bild mal irgendwie, so einen Bildervergleich gehabt von einer Treppe, wo du nicht mehr durchkommst, ja. Mhm. Und das Jahr danach standen da 4 Leute. Und die 3 großen Tafeln, an denen ursprünglich jeden Tag neue Spielrundenaushänge waren. Also, ne, die waren einmal am Freitag, einmal am Samstag und zweimal am Samstag sogar und einmal am Sonntag voll. Eine Tafel Freitag, eine Tafel Samstag, eine Tafel Sonntag und da war noch Platz.
Oh shit.
Das war so krass, ja.
Aber wenn wir uns mal überlegen, ein Spielinteressierter, also für mich war es ja eine lange Zeit lang, um ein neues Pen and Paper auszuprobieren, bin ich auf eine Con gefahren.
Ja.
Das war relativ safe. Da gab es Leute, die haben das angeboten.
Ja.
Oftmals als Supporter vom Verlag. Da habe ich immer so ein bisschen mehr Vertrauen drin. Da steckt was Offizielles dahinter, ne, aus Spielersicht. Mhm. Dann fährst da hin, musst eine Unterkunft dir irgendwie noch organisieren.
Das ist halt logistisch krass.
Ja.
Ja. Du zahlst noch irgendwie einen Obolus-Eintritt, brauchst deine Verpflegung vor Ort, etc. Ja. Mhm. Und dann musst du Glück haben, dass du in die Runde reinkommst und dass es überhaupt die Runde gibt und so weiter und so fort.
Dass das System, das du spielen willst, auch angeboten wird, oder?
Richtig, genau.
Und dass du einen Platz kriegst.
Genau.
Ja. So. Ich erinnere mich an Leute, die sind auf Cons gefahren, nur um an den Alvaranias-Runden teilzunehmen und haben sich da nicht reingewürfelt, weil du halt gewürfelt hast, damals, um reinzukommen.
Oh, das ist aber auch heieiei.
Ja, aber du hast eine Warteliste. Ich hab einmal mitgespielt. Mhm. Ich war einmal einer, der glücklich gewürfelt hatte. Und ich kann mich daran erinnern, also es war eine 8-Stunden-Session. Ich glaube, es waren 40 Leute, die nur noch würfeln mussten. Also da ging es dann um die letzten Plätze.
Ja.
Ich glaube, 3 Plätze wurden irgendwie verlost oder wurden irgendwie, die waren irgendwie safe und es ging nur noch um die letzten 2 Plätze. Mhm. Das heißt, du hast 40 Interessierte für 2 Plätze gehabt.
Wahnsinn.
Ja. War aber auch war grandios gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Die Experience ist es auch wert. Das waren halt die DSA-Autoren, die es gemacht haben. Ne? Also es war halt richtig krass. Ich habe das auch gemacht ein paar Mal. Das ist schon witzig. Also das ist ja dann sozusagen, da weißt du dann ja, was du kriegst, weil du hast ja so eine Erwartung, weil du ja die Autoren da vor dir sitzen hast. Und ich glaube, wenn die damals gesagt hätten, statt du würfelst, du kannst dir die Runde kaufen, das hätten Leute gemacht.
Ja.
Ich glaube, da hätten
weil Leute Geld bezahlt.
Ja. Das tatsächlich verstehe ich das. Ich bin ja auch für Pegasus-Spiele als Supporter tätig. Mhm. Ich finde, es hat ein bisschen einen ähnlichen Gedanken.
Also das ist verwandt, ja.
Ja, und das funktioniert mit deutlich mehr Zustrom und mit deutlich mehr positiver Resonanz und mit viel weniger Hate.
Ja, weil die Leute kein Geld für die Runde bezahlen, sondern weil die Leute Eintritt bezahlen und dann in eine Supporterrunde gehen, die vom Verlag bezahlt wird.
Du wirst ja indirekt bezahlt.
Genau.
Das ist ja so der Hintergrund. Plus da muss die Spielerschaft nicht bezahlen, sondern halt eben der Verlag, weil du ja quasi das Werbemittel bist.
Mhm. Ja.
Ja. Und von daher tut es ja keinem weh.
Die Spieler kaufen idealerweise Bücher und bezahlen dadurch den Verlag, der dann dich bezahlen kann.
Ja, ich muss aber sagen, also ich habe jetzt bei den Conspiracies geleitet, den letzten beiden von Pegasus, die Online-Con. Und da habe ich jetzt bei meinen Runden, ich habe jetzt bei beiden einmal 3 Runden und dann 4 Runden angeboten. Und die waren immer alle ausgebucht und krass voll und mit viel Zustrom und positiver Resonanz.
Absolut.
Und da sehe ich doch auch wieder, dass es einfach nicht nur Leute sind, die, oh, guck mal, Cthulhu, da schaue ich mal rein, das kenne ich noch nicht. Da waren auch viele Veteranen, die einfach das spielen wollen.
Richtig.
Ja, natürlich.
Ja, genau, diese Veteranen, die ja offensichtlich ein Spielbedürfnis haben, da ist eben die Frage, ob das nicht eine Kundschaft wäre. So, und die Frage ist halt, du hast ja versucht, SL for Hire online quasi zu machen.
Genau.
Ob in Deutschland ein SL for Hire, ich komme zu dir vor Ort quasi im ganz hochpreisigen Segment, ob das nicht sogar fast das wäre.
Das gab es ja oder gibt es ja indirekt oder gab es ja vor Jahren schon, wenn du mal überlegst. Ja, na klar. Also denk mal zurück so ein paar Jahre an diverse Crowdfundings. Ja, da gab es immer die Option auf besondere Spielerrunden, auf zum Beispiel auf einer Con oder zum Beispiel bei dir zu Hause, dann hast du irgendwie fahren immer so um die 200, 300 Euro und dann konntest du quasi eine Runde bei einem von der Autorenschaft quasi eine Runde kriegen.
Genau. Ja? Das ist dann Teil deines Backings.
Entweder auf einer Con oder bei dir zu Hause oder bei denen zu Hause. Also meistens steht dann irgendwie so im Raum von oder irgendwie so.
Yeah.
Ja, das waren alles so Sachen, die gemacht werden konnten.
Ja, aber das ist ja großartig eigentlich.
Ja, natürlich.
Ja.
Ja, prinzipiell schon. Ja, ja. Also, aber das ist halt das Ding. Du hast die Wahl. Willst du es haben? Ist es dir wert? Ja oder nein? Und es waren meistens immer so 4, 5 Plätze dann da drin, weil das dann halt eine Spielrunde ist. Ja. Und ich kann mich an kein Crowdfunding erinnern, wo das nicht gebucht wurde.
Das kann man ja immer sehen, ne? Also, dass das quasi, das hat 5 von diesen Slots und wenn die quasi alle weg sind, kannst du keinen mehr kaufen.
Ja. Ja, genau. Und da siehst du, dass es dann daran liegt, dass du quasi als SLVH ja keinen Namen hast.
Wenn das du jetzt denke ich auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt, ja.
Genau. Wenn du einen Twitch-Stream hättest in dem du regelmäßig Let's Plays machst,
wäre es wahrscheinlich auch eine ganz andere Hausnummer. Das ist richtig.
Ja, genau. Ne? Also ja. Ich glaube, dass es ein Bereich ist, in dem man erst den Namen haben muss, bevor man das machen würde. Ich glaube, wenn ein Matt Mercer sagen würde, hey,
ja, auf jeden Fall.
Ich biete hier einen One-Shot an, wie viel zahlt ihr? Ich glaube,
das würde sich auf jeden Fall exponentieren.
Das würde sich exponentieren und da würde der wahrscheinlich, kriegt er wahrscheinlich das Fünf-Sterne-Hotel und den Flug erster Klasse, also mit der, ne, der Business Class oder im Privatjet irgendwie mitbezahlt. Also.
Also. Okay.
Also das ist eben, glaube ich, das. Ich glaube,
es ist dieses, was du selber sagtest, die Katze im Sack kaufen. Mhm.
Wobei ich das ja auch, also ich habe immer dazu gesagt, wir spielen quasi mal ein Kennenlernen-One-Shot.
Ja.
Wie man das ja auch so macht, wenn man, ich sag mal, eine Gruppe castet. Mhm. So, wir beschnuppern uns mal, ich leite mal was, ihr schaut, und das ist so meine Vorstellung, das ist mein Stil, ich möchte das, also meine Intention ist, dass das so und so bei euch ankommt, schaut mal, ob euch das gefällt, ob das so ist, wie ich mir das vorstelle, und falls da alle d'accord gehen, würde es in dem Sinne quasi weitergehen.
Also, nur mal so als Idee, so jetzt von Marketing-Sicht, ich würde vielleicht mal dazu übergehen, um mal so eine Runde quasi so ein bisschen mehr zu inszenieren und aufzunehmen. Stellst du auf YouTube oder wie auch immer, kannst du auf privat setzen, kannst du dann den Link dann an Interessierte weiterleiten, zu sagen, hier, this is what you get.
Mhm.
Ja?
Ja.
Ein Spaß, dir das Geplänkel, kannst sagen, ich biete etwas dafür, ich leiste etwas dafür. Da
guck dir das Video an.
Gedanke.
Guck dir an, ob dir mein
Spiel gefällt. Wie ein Trailer für einen Film.
Ja. Ein Trailer?
Ja.
es sind tatsächlich spannende Überlegungen, ne?
Ja.
Also ich bin jetzt in der letzten Zeit von der Idee ein bisschen entfernter, weil ich einfach auch bei Pegasus mehr investiere zeitlich und da viel, viel Positives rausziehen kann. Auch die Community übrigens bei den Pegasus-Supportern ist voll schön. Mhm. Aber also in meinem Kopf spinnt sich auch schon wieder die Idee, da nochmal drauf einzugehen. Weil ich nach wie vor das Thema sehr spannend finde. Ich sehr gerne Spiel leite. Und durchaus für Runden, die auch ein bisschen sich wieder amortisieren, mehr Zuspruch von meiner Frau bekommen würde, glaube ich, als für Runden, die ich einfach aus Spaß leite und nicht da bin.
Ja, das kann ich verstehen. Du würdest auf jeden Fall, also ich würde mich auf jeden Fall bereit erklären, wenn du so einen Trailer machen willst oder so ein Let's Play, so ein Beispielvideo, wäre ich sofort am Start.
Das wäre geil.
Also ich habe die Idee gehabt, ich will es nur.
Matze, wärst du dann auch mit am Start, dabei, Matze?
Wahrscheinlich schon, ja.
Du Infernale wieder dabei.
Ja. Da würde ich jetzt kurz auch spoilern. Hier Shoutout geht raus an Merten und Wilko auch.
Ja.
Ich habe zu Weihnachten übrigens auch die letzte Alien-Kampagne bekommen, die neue. Yay. Heart of Darkness. Und das muss gespielt werden, Freunde.
Ja, dann werden wir das Grande Finale, das Coriolis Grande Finale abschließen und dann geht's los.
So ab Ende Februar bin ich wieder zu haben.
Okay, Beruf gerade am Explodieren oder?
Beruf auch, aber ich gehe jetzt auf meine mündliche Abschlussprüfung vom Wirtschaftsfachwirt.
Und ja, okay, da muss man auch nochmal.
Und dadurch, dass ich kann es ja sagen, im Januar die Prüfung versemmelt habe, muss ich sie jetzt nochmal machen.
Mhm.
Ja?
Ja.
Bin 2 Punkte dran vorbei. Alter, ich könnte immer noch kotzen. Aber ich habe jetzt quasi ein Jahr lang auch wirklich quasi nichts gemacht. Das heißt, ich muss den ganzen Kram wieder hochwürgen und wieder vertiefen.
Ja, okay, dann verstehe ich aber auch, dass du sagst, du hältst dir gerade Kapazitäten frei.
Genau.
Zeitlich zu. Ja.
Weil jeder hat dann irgendwie Tage, wo er beruflich, familiär und wie auch immer dann irgendwie sagt, komm jetzt eh nichts in die Birne rein. Wenn ich dann aber noch irgendwie Hobbytermine zwischendurch habe, dann habe ich noch weniger Möglichkeiten. Ne?
Mhm. So schaut das aus, ihr Lieben. Das ist so richtig. Zeit ist immer der größte Faktor. Und ich glaube, das SL for Hire-Ding ist halt tatsächlich so ein, was ist mir eigentlich mein Hobby wert? auch so ein bisschen. Und wenn ich sowieso schon wenig Zeit habe, weil ich vielleicht auch beruflich sehr eingespannt bin, dann habe ich vielleicht aber das Geld und kann mir dann vielleicht auch einfach ein bisschen Qualität kaufen.
Ich glaube, das ist ein guter Gedanke, ja. Mhm.
Ja, ihr solltet vielleicht auch einfach mal in den Dialog gehen. Wer was will, müsste dann auch einfach mal auf irgendeine Art und Weise eine Gegenleistung bringen. Ob es ein Buch ist, ob es... Ich hab vorhin auch zum Beispiel drüber nachgedacht, weil diese VTTs ja alle irgendwie Geld kosten im Premium-Sektor. Ja. Ich habe keine Ahnung, was es kostet, weil ich sowas nicht habe, aber es mögen irgendwie 5 oder 10 Euro sein oder 20, ich habe keine Ahnung.
Ja, irgendwie so in dem Rahmen.
Genau. Ist doch mal eine nette Sache, so ein Ding zu spenden.
Absolut. Es ist mir tatsächlich schon passiert. Ich hatte einen Spieler aus meiner Privatrunde, Basti, vielen Dank, Shouts gehen raus, der gesagt hat, ey, du zahlst doch da die ganze Zeit und so, hier hast du mal ein paar Euros auf PayPal für deine nächste Subscription.
Ja, voll gut.
Ja, super geil.
Kann man machen, ne? Finde ich auch richtig klasse. Also wie gesagt, ich bin da auch ein großer Freund von. Also ich habe auch schon Sachen verschenkt, ja. Ich habe Leute, mit denen ich gerne Online-Brettspiele spielen wollte während der Pandemie, den habe ich einfach mal den Tabletop-Simulator geschenkt. Ich habe dann so einen 4er-Bundle gekauft und habe dann Leuten, die gesagt haben, oh, ich kann mir das nicht leisten. Ja, hier, komm, hast du einen Code.
Ja. Das ist geil. Mein Schwager hat mir mal über Steam, Wilco, ein Videospiel geschenkt, weil er wollte, dass ich spiele.
Ja.
Spiel jetzt Hades. Los, spiel es.
Ja, ne, also seid nett zueinander.
Ich habe das mit einem Kollegen und Terraforming Mars gemacht.
Auch schön. Das ist eins von den Brettspielen, das absolut bei mir auf der Liste steht, wo ich aber einfach hier bei mir in der Umgebung keine Nerds habe, die das mit mir spielen würden.
Ja, komm nach Braunschweig.
Wir haben es mehrfach. Es steht auf meiner Liste übrigens.
Steht hier da hinter mir. Ja. Also sowohl in der Vollvariante
als auch als Terraforming. Wir haben auch die neue Version und die Erweiterung und ist alles da.
Ist alles hier. Alles eingearbeitet. Also komm vorbei, spiel mit uns.
Also ich habe, steht ja immer noch auf der Liste, dass ich zu einer Brot und Spiele anreise. Mhm. Ja, bitte. Und dass wir, aber wenn ich schon komme, dann müssen wir es echt nutzen. So, ja. Ne? Weil ich, Braunschweig, ich habe gedacht, es ist ein bisschen näher, aber das ist ja schon fast bei meinen Schwiegereltern.
Ach, wenn er erst im Auto sitzt, ist es egal, auf eine Stunde kommt es ja nicht drauf an.
Ja, die macht den Kohl nicht fett, das ist schon richtig.
Nee, den Kohl habe ich am Weihnachten fett gemacht.
Gab es Grünkohl?
Ja.
Ah, das gibt es bei uns in Bayern ja auch nicht. So schade. Nee. Grünkohl mit Pinkel ist was Feines.
Ja, hatten wir hier. War sehr lecker und auch Henry hat es gegessen, ne,
Matze? Ja, Henry hat es mehrfach gegessen. Er fand es lecker.
Ja, das ist sehr schön.
Guter kleiner Mann.
Offensichtlich mag er, was ich koche. Das habe ich jetzt schon festgestellt.
Ja, nur kein Rosenkohl.
Den Rosenkohl macht er nicht, aber die
Suppe, Rosenkohl aber ist
die Suppe,
geil.
Die Suppe fand er toll, ne?
Ja, also nach dem Rosenkohl war er tatsächlich das erste Mal, dass dieses Kind einfach mal nicht essen wollte.
Dann weißt du jetzt ja, was du als Stopper nehmen kannst. Ja. Schokolade umwickelter Rosenkohl.
Auch noch warm.
Kennst du den Trick? Schokolade drin. Du nimmst Rosenkohl, lässt den kalt werden, dann wird er mit Schokolade umzogen.
Und dann sagst du, es ist eine Schoko-Erdbeere.
Nein, und dann wickelst du den in ein Ferrero Rocher-Papier.
Oh.
Ja, boah, dann guck mal, schöne Pralinen.
Und dann legst du halt mehrere hin und dann ist halt 50-50-Chance oder sowas.
Das gab es früher auf unserem, auf dem Zeltlager gab es das Senfbrötchen. Kennt ihr das?
Ja, ich kenne das von Silvester. Senfberliner von Silvester, ja.
Das ist von der Idee dasselbe, glaube ich. Also es gab da immer zum Frühstück vorgeschmierte Nutella-Brötchen.
Ja.
Und eins war halt mit Senf.
Geil. Ja, das
ich glaube, ich hätte das Senfbrötchen freiwillig gegessen.
Auch, also ich finde Senf auch nicht abstoßend, auch nicht zum Frühstück.
Ich auch nicht. Aber das Ding ist halt, es gibt ja diese Silvester-Tradition mit Berlinern
oder
Krapfen. Ja.
Hier in Franken bei uns sind das Krapfen, richtig.
Ich weiß, genau. Ja, es sind keine Pfannkuchen, das sag ich schon mal davor. die sind ja normalerweise Marmelade oder Pflaumenmus gefüllt und dann gibt es auch einen mit Senf. Und dann zu Silvester kriegt jeder einen Neujahrs-Berliner und es gibt so Mitternacht und einer ist halt mit Senf gefüllt.
Und hat dann der den Senf-Berliner erwischt, dann irgendwie besonders Glück im neuen Jahr, oder?
Ja. Das soll Glück bringen, habe ich gehört.
Schön, ich mag's.
Genau. Ja, neues Jahr, neues Glück, ne?
Wie man so auf jeden sagt. Fall.
Genau. Ich wünsche dir auf jeden Fall auch ganz viel Glück bei der Suche nach möglichen Mitspielenden für SLVHR-Runden.
Genau, und wenn sich das ergibt, können wir gerne quasi auf diese Folge aufbauen und gerne nochmal irgendwie so eine 2.0 machen oder so.
Genau. Sehr gerne. Und auf die Idee mit der Teaser-Runde komme ich wahrscheinlich zurück, Herrschaften.
Mhm. Ja.
Und gerne, falls aber jetzt hier jemand zuhört, der sagt, die Stimme finde ich nett und ich bräuchte einen Spielleiter, schreibt mich an.
Genau,
wir leiten das gerne weiter.
Kontaktdaten schreiben wir in die Notes rein.
Cool.
Genau.
Super. Sam, mein Lieber, ich bedanke mich ganz, ganz recht herzlich, dass du mit deinem Wissen dazu beigetragen hast zu dieser schönen Folge.
Ich danke für die Einladung. Es war unheimlich kurzweilig mal wieder.
Ja, für uns auch.
Schön.
Und wir freuen uns. Wir freuen uns.
Sind wir bei 90 Minuten schon.
Ja,
das haben wir wieder von selber gesammelt.
So ist das. Ja, genau. Ich habe auch einen ganz trockenen Mund.
Ja. So, ihr Lieben da draußen, dann danken wir euch fürs Zuhören und wir sagen euch tschüss, tschüss.
Und spielt weiter.
Ja, viel Spaß beim Spielen.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.